Mein Thema heute ist Hingabe inklusive Ruhepausen. Das Thema ist mir aus einem ganz bestimmten Grund wichtig geworden, weil ich beides im Leben schätze. Hingabe ist so eine totale, keine Ahnung, Aufopferung. So. Ich gebe mich hin. Hier bin ich, hier hast du mich. Das ist so hingeben, wie das Wort schon sagt. Hingeben. Das ist so alles. Und Ruhepause, das ist so einfach nichts. So einfach chillen, so richtig zurücklehnen und einfach nur nichts tun. Stehst du? Das sind so sehr kontroverse Sachen, so gegensätzliche Sachen, dass ich mich einfach dazu entschieden habe, einfach beides zu machen. Weil für mich gehört beides einfach unzertrennbar zusammen. Das ist das Problem. Ich habe mit der KI gesprochen, mit ChatGPT, und habe gesagt, male mir ein Bild mit Hingabe und Ruhepause. Nach mehreren Anläufen hat es die KI nicht fertig gekriegt. Nicht hingekriegt. Dann habe ich gesagt, okay, mal mir einen Bauern. Im Hintergrund sind Ochsen, Pferde, irgendwas, was arbeitet. Und im Vordergrund sitzt er auf einer Decke und picknickt. Und siehe da, tada, das Bild ist entstanden. Das symbolisiert für mich Hingabe inklusive Ruhepausen. Im Hintergrund ist die Arbeit, sie ist da, sie ist nicht wegzudenken, sie ist da. Aber für einen Moment nehme ich mir Zeit und komme zur Ruhe. Und genau das Zusammenspiel, das ist für mich heute wichtig. Warum? Muss es unbedingt ein Zusammenspiel sein? Ich erkläre das an einem Beispiel. Wenn wir von Bekehrung, von Umkehr, von Buße sprechen, ist es halt ein, ich gehe in diese Richtung, ich merke, ich muss umkehren, also gehe ich in die andere Richtung, weil das scheint ja die richtige Richtung zu sein. Ne? Dann gehe ich weiter und dann höre ich wieder von Umkehr. Dann sage ich, ah, das ist scheinbar doch die falsche Richtung. Ich muss umkehren in die Richtung. Aber das war doch vorhin die falsche. Verstehe ich nicht. Also jedes Mal, wenn ich das Wort Umkehr, Buße, Bekehrung höre, muss ich mich dann umdrehen und wieder genau das Gegenteil tun? Oder verstehe ich nicht. Also, bevor ich etwas erfahren muss, also was zu tun ist, muss ich erstmal wissen, wo stehe ich? Das ist der erste Punkt. Dann, wohin will ich überhaupt? Das ist der zweite Punkt. Und der dritte Punkt, wie komme ich dahin? So arbeitet unser Navigationssystem. Google Maps funktioniert genauso. Es lokalisiert, wo bist denn du gerade? Oh, ah, da, der blaue Punkt, das bin ich. Wo willst denn du hin? Das ist die zweite Frage, wichtige Frage. Wo willst denn du hin? Dann kann ich dir sagen, umkehren oder nicht umkehren. Okay? Alle verstanden? Deswegen ist es wichtig, wo du gerade bist. Und das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wo du gerade bist. In deinen Lebenssituationen, in deinen Umständen. Wenn ich heute von Hingabe sprechen würde und würde sagen, gib alles hin, gib alles dem Herrn. Und du sagst, Alter, ich habe bereits alles aufgegeben. Was willst denn du noch? Oder wenn ich sage, hey, Ruhepause, komm mal zur Ruhe. Und du sagst, ey, ich chille die letzten 2 Jahre. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich ruhe mich aus und ruhe mich aus und ruhe mich aus und ruhe im Herrn und ruhe immer noch. Und jetzt kommst du an und sagst, ruh dich mal aus. Okay? Deswegen spreche ich von beiden Punkten, Hingabe und Ruhepausen, damit du selbst entscheiden kannst, was ist heute für dich dran? Weil das weiß ich nicht. Und ich möchte, ein großer Wunsch von mir ist, dass du lernst, in Zukunft so zuzuhören. Genau so. Das, was du gerade brauchst. Wenn ich an einen Buffettisch zum Chinesen komme, ich suche mir das aus, was ich brauche, was ich möchte, was ich mag. Ich esse doch nicht alles auf einmal der Reihe nach weg, bis alles fertig gegessen ist und den Rest lasse ich mir einpacken. Nein, ich suche das aus, was ich gerade brauche, was ich gerade mag. Und ich glaube, das ist wichtig, auch im Geistlichen. Nicht ein YouTube-Video nach dem anderen gucken und liken und mögen. Suche dir deine Nahrung aus, das, was du gerade brauchst. So ähnlich fühlt es sich an, wenn man irgendetwas von Hingabe hört, aber man ist schon voll hingegeben. Wenn man bereits Ruhepausen gelernt hat und immer wieder irgendetwas von Ruhepausen hört. So ähnlich fühlt es sich an. Ich fange mal mit der Hingabe an. Was ist das überhaupt? Was bedeutet das für mich? Und wie kannst du es anwenden? Zwei Beispiele möchte ich aus dem Leben Jesu erzählen, weil wenn ich mir praktische Sachen für mein Leben angucke, dann gucke ich meistens tatsächlich Jesus an und also die Evangelien, wo sein Leben beschrieben wird. Paulus ist ein Supermann. Nichts dagegen. Viele der Briefe, die im Neuen Testament geschrieben sind, sind aus seiner Hand. Er hat nichts dagegen. Aber wenn ich wirklich Prinzipien für mein Leben herausfinden möchte, gucke ich trotzdem meistens Jesus an, wie er in den entsprechenden Situationen gewirkt hat, was er gesagt hat, was er gemacht hat. Und das schaue ich mir dann an, wenn ich irgendetwas für mein Leben herausfinden möchte. Ich schaue in eine Situation aus Jesus' Leben und wie er zu drei Männern gesprochen hat. Und zwar finde ich das interessant, dass er, also in ein paar Sätzen, das sind aufeinanderfolgende Verse, da hat er in das Leben von drei Menschen gesprochen, aber unterschiedliche Art. Also er hat drei unterschiedliche Sachen gesagt, weil er einfach situationsbedingt gesprochen hat. Das ist das, worum es mir geht. Wenn du bereits stehst, brauchst du nicht mehr aufzustehen. Wenn du bereits sitzt, brauchst du dich nicht mehr hinzusetzen. Die Worte, die ich lese, sind im Lukas-Evangelium, im 9. Kapitel, vom 57. bis zum 62. Vers. Während Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war, wurde er von einem Mann angesprochen. Ich will mit dir gehen, ganz gleich wohin, sagt der Mann. Also ich möchte völlige Hingabe mit dir leben, Jesus. Was antwortet Jesus darauf? Jesus antwortet ihm, die Füchse haben ihren Bau und die Vögel ihre Nester, aber der Menschensohn hat keinen Platz, an dem er sich ausruhen kann. Das war so Jesus' Antwort darauf, als der Mann gesagt hat, alles will ich dir geben, ich schaffe Raum für dich. Tu mit mir, was du willst, sagt er. Warte, weißt du überhaupt, worauf du dich einlässt? Mit mir? Also ich habe kein Haus, ich habe nicht einmal meinen Kopf, wo ich mich hinlegen kann. Im nächsten Vers, da heißt es dann, ein anderen forderte Jesus auf. Diesmal kommt die Initiative von Jesus selbst. Ein anderer Mann forderte Jesus auf, komm, folge mir nach. Also ihr versteht die gleiche Situation. Der eine will und der andere wird aufgefordert, aber die gleiche Nachfolge. Er erwiderte, ja Herr, aber vorher lass mich noch nach Hause gehen und meinen Vater bestatten. Da antwortete Jesus, überlass es den Toten, ihre Toten zu begraben. Du aber sollst dich auf den Weg machen und die Botschaft von Gottes Reich verkünden. Eine dritte Situation. Wieder ein anderer sagte zu Jesus, ich will mit dir kommen, Herr, erlaube mir, aber vorher noch mich von meiner Familie zu verabschieden. Ihm antwortete Jesus, wer beim Pflügen nach hinten schaut, den kann Gott in seinem Reich nicht brauchen. Ich will diese Bibelstelle, diese Passage jetzt gar nicht theologisch auslegen, was könnte was bedeuten oder was. Wir gucken da jetzt einfach drauf, als würden wir das Ding zum ersten Mal lesen, schauen da und gucken, worum geht es überhaupt? Ich denke mal, in der ersten Situation, da geht es darum, Jesus sagt, werde obdachlos, so ungefähr. Ne? Es geht um Besitz. Er sagt, ich habe nichts und du solltest, wenn du mir folgen möchtest, wirst du auch wahrscheinlich nicht viel haben. So, das ist so, es geht um Besitz haben oder nicht haben. Die zweite Situation, meiner Meinung nach, geht eher in Richtung Verantwortung. Man hat Verantwortung für seine Eltern getragen. Wenn sie gestorben sind, musste man quasi dafür sorgen, in gesitteten Verhältnissen und so weiter. Das hatte mit Verantwortung zu tun. Lass mich meine Eltern noch zu Ende pflegen, wenn sie gestorben sind, werde ich dir folgen. Die dritte Situation geht meiner Meinung nach in die Beziehung. Also man hat Freunde, Familie, man hat eine Beziehung, Zwischenmenschlichkeit. Und Jesus nimmt alle drei Sachen und sagt, das regeln wir schon, aber Hingabe ist Hingabe. Aber, wie gesagt, mir geht es dabei einfach darum, dass Jesus in deine Situation dir individuell antwortet. Du brauchst nicht mein Leben anzuschauen und daraus Schlüsse für dein Leben zu ziehen, wie du dich zu verhalten hast, wo du eine Ruhepause brauchst und wo nicht. Jesus, durch den Heiligen Geist, wird in dein Leben direkt hineinsprechen, wenn du das zulässt. Ich finde, diese Aussagen, die Jesus gemacht hat, die klingen schon hart, aber ich glaube, er hat wirklich Nachfolge und Hingabe tatsächlich ernst gemeint. In einem anderen Beispiel, in einem anderen Evangelium, also auch ein Buch, was das Leben Jesu beschreibt, das ist das Matthäus-Evangelium im 13. Kapitel, im 44. Vers, da geht es meiner Meinung nach auch um Hingabe. Das ist eine ganz andere Geschichte, geht um etwas ganz anderes. Aber Jesus selbst sagt, Gottes himmlisches Reich ist wie ein verborgener Schatz. Er macht ein Gleichnis, also eine Beispielgeschichte, einen Vergleich. Ist wie ein verborgener Schatz, den ein Mann in einem Acker entdeckt und wieder vergrub. Also gefunden, versteckt. Den er wieder vergrub. In seiner Freude verkaufte er sein gesamtes Hab und Gut und kaufte dafür den Acker mit dem Schatz. Das Land hat nicht ihm gehört. Er hat den Schatz gefunden, hat gesagt, wertvolles Land, das möchte ich auf meinem Grund und Boden finden und nicht auf dem Grund und Boden jemand anderes. Also wieder vergraben, alles verkauft, Land gekauft, Schatz geborgen, mein Schatz. Geschichte verstanden, ne? Recht einfach, so funktioniert's. Stell dir vor, das passiert dir wirklich. Also wirklich. Real life, Situation entsteht, du findest einen wunderbaren Schatz. Also bist irgendwie in einer Ruine unterwegs, Lost Place oder keine Ahnung, irgendwo findest irgendwas. Ich weiß, in Deutschland mit der ganzen Bürokratie funktioniert so nicht, wie ich es erzähle, aber stell dir das einfach mal vor, es wäre so. Wir müssen das irgendwie, also wir dürfen diesen Schatz dann auch tatsächlich behalten. Stell dir vor, ich habe es gefunden. Du hast es gefunden, läufst rum und verkaufst alles, was du hast. Wirklich alles. Freunde, Familie, die nicht wissen, dass du einen Schatz gefunden hast, du verrätst es ja nicht, denken, du bist von Sinnen. Du hast einen Adelstitel bekommen, du bist jetzt von Sinnen. Logisch, oder? Wenn du einen Menschen kennen würdest, der auf einmal alles verkauft und vorhat, wie ein Bettler zu leben, also du würdest sagen, hey, alles klar bei dir. Aber du machst es voller Freude. Ich verkaufe alles. eBay Kleinanzeigen. So voller Freude. Warum? Die Menschen gucken dich an und sagen, warum freust du dich? Du hast am Ende gar nichts. Aber du checkst die Geschichte, oder? Weil du weißt, was du dafür bekommst. Für dich ist das, ich verkaufe alles. Ich habe danach nichts mehr. Bis auf einen Moment, bis ich noch mehr habe. Und zwar so viel, wie ich mir im Leben nicht verdienen könnte. Verstehst du? So viel. Da ist ein alter Schatz begraben, der... da sind Millionen drinne versteckt. So viel kannst du in deinem Leben nicht verdienen, wie du dort bekommst. Ihr merkt die Parallele? Es ist die Rede von Hingabe. Von Hingabe. Ich schaffe Raum, Jesus, und ich verdiene oder bekomme am Ende so viel, wie ich mir im Leben nicht verdienen könnte. Das ist Hingabe. Die Geschichte ist traumhaft, oder? Endet nur mit einem kleinen, die hat einen kleinen Haken. Du kannst nur so handeln, wenn es stimmt. Wenn du überzeugt bist, dass es wirklich so ist. Wenn du nur eine Schatzkiste gefunden hast und nicht weißt, was drin ist, würdest du es nicht machen. Oder? Aber wenn du genau weißt, du hast den Schatz aufgemacht, hast geguckt, da ist wirklich, da sind wirklich Juwelen drin, wirklich Gold drin. Nicht einfach nur vergoldetes irgendwas, sondern wenn du dir hundertprozentig sicher bist, dann machst du es. Vorher nicht. Und genau das ist Hingabe. Lass uns aufhören, Kirche oder Christen zu spielen. Es tut mir leid, wenn ich mich so ausdrücke. Aber die Hingabe wird nicht kommen, wenn du nicht weißt, was du hast. Sonst machst du dir nur selbst was vor. Wenn du nicht herausgefunden hast, was Jesus für dich ist, tut mir leid. Du wirst niemals Hingabe lernen. Das wird nicht funktionieren. Das nennt man Scheinheiligkeit. Es scheint so, als ob ich anders wäre, aber dabei bin ich das gar nicht. Ich schaffe Raum für dich und der Rest ist mir so egal. Ich achte gar nicht darauf, was ich singe. Es sind einfach nur leere Worte, die ich einfach mitsinge. Ich meine sie gar nicht so. Ist das vielleicht etwas, was ich Was du im Herzen hast? Keine Ahnung. Du bist heute der Zuhörer. Ich biete dir beides. Hingabe und Ruhepausen. Aber den Schatz wirst du nur bergen, wenn du aufhörst, Christ spielen zu wollen, wenn du richtig ein überzeugter Christ wirst. Nur dann. Dann weißt du, was dieser Schatz ist. Und denk an diese Beispielgeschichte. Du wirst dieses Grundstück nur kaufen wollen und alles andere verkaufen, wenn du dir sicher bist, dass du in diesem Schatz, in Jesus, alles hast und nichts anderes brauchst. Tut mir leid, dass es so direkt ist. Aber als ich Jesus gesehen habe, wie ernst er es meint, da wurde es mir klar. Er meint es wirklich ernst. Das ist kein, ja, heute ja, morgen nein. Das ist ernst. Wir müssen in unserem Leben bewusst Prioritäten setzen. Also, was ist mir wichtig, was ist mir weniger wichtig? Wenn wir so ein Lebensstil, wenn ich von Hingabe spreche, dann meine ich Hingabe, und zwar völlige Hingabe. Und wenn wir das erreichen wollen, müssen wir Wertigkeiten vergeben. Das heißt, das ist mir wertvoller als das. Und dann entscheiden wir uns automatisch für das Richtige. Für das, was uns viel bedeutet, dafür entscheiden wir uns. Also für das Grundstück mit dem Schatz zum Beispiel. Dann verkaufen wir alles andere. Wenn ich zum Beispiel, wenn ich dir heute anbieten würde, ich würde dir 1 Million Euro geben, heute würde ich dir geben, aber, also wärst du damit einverstanden? Zuerst mal würdest du mein Konto prüfen wollen, ja, richtig, genau, ob ich das Geld überhaupt habe. Und dann würdest du mit mir einen Deal eingehen. Also wenn ich dir wirklich zeige, ich bringe dir einen Koffer hin und du hast überprüft, das ist wirklich echtes Geld, bla bla bla. Also du wärst dir ziemlich hundertprozentig sicher, das ist wirklich 1 Million Euro. Und die verspreche ich dir, die bekommst du, wenn du mit mir einen Deal eingehst. Morgen bist du tot. Okay? Also ich biete dir die Hand an, einschlagen oder nicht einschlagen, was würdest du tun? 1 Million Euro. Ich meine, du bist morgen tot, ja, aber 1 Million. Ah, okay, das Leben ist also wichtiger als die 1 Million Euro, richtig? Verstehe ich das richtig, ja? Okay, das heißt, da haben wir schon mal eine Priorität gesetzt. Wir haben gesagt, hey, 1 Million Euro, wow, cool, aber verglichen mit dem Leben, nichts. Okay, anderes Beispiel oder ein ähnliches Beispiel. Ich biete dir 100 Millionen Euro und du bist morgen tot. Auch nicht? Komisch. Also wir merken, egal wie viel, das Leben ist wertvoller. Okay, anderes Beispiel. Ich gebe dir 1 Million Euro und morgen bist du todkrank. Also du lebst noch, aber bist todkrank. Bist ans Bett gefesselt, vegetierst nur so vor dich hin oder so. Ist das okay für 1 Million Euro?
Nein.
Auch nicht. Ich weiß nicht, was ist mit euch hier los? Es ist 1 Million Euro. Also unheilbar krank bedeutet unheilbar krank. Ja, ich weiß, deine Gedanken schweifen. Ich kaufe mir einen Arzt oder sowas. Ein Arzt oder Bedienstete kann man sich kaufen, aber Gesundheit nicht. Okay? Pflege kann man sich kaufen. Ja, Verpflegung kann man sich kaufen, aber keine Gesundheit. Okay? Also auch keiner, der 1 Million haben möchte für morgen unheilbar krank? Auch nicht. Okay. Okay. Gehen wir noch ein bisschen weiter weg. Ich gebe dir 1 Million Euro und morgen stirbt ein, nicht du, sondern ein dir wertvoller Mensch. Deine Mutter oder so.
Nein.
Nicht Schwiegermutter. Nicht. Nein, 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 nein. Mutter. Also Mutter stirbt. Oder halt irgendjemand, dein Mensch, wenn du keine Mutter mehr hast. Oder wenn du mit ihr im Clinch lebst, das ist auch kein guter Deal. Irgendeine Person, die dir wirklich nah am Herzen liegt, stirbt dann morgen. Und du weißt es. Du weißt, es ist wegen dir. Also nicht zufälligerweise, ui, ich habe jetzt 1 Million und die Person ist zufällig gestorben. Nein, du weißt für den Rest deines Lebens, du bist dafür verantwortlich. Du bist mit mir einen Deal eingegangen. Deal oder nicht? Haben wir? Haben wir einen Deal? Haben wir keinen Deal? Ey, wir merken, Geld ist nicht so wichtig wie Leben, nicht so wichtig wie Gesundheit, nicht so wichtig wie Beziehung. Verstehe ich das richtig?
Ja.
Also eure Reaktion sagt mir, dass es für euch tatsächlich so ist, dass für euch 1 Million Euro wichtiger ist als Leben, als Gesundheit und als Beziehungen. Komisch. Aber auf diesem einfachen Weg haben wir Prioritäten gesetzt.
Wir haben gesagt, Viktor, bleib mir weg mit deiner Million, raus, raus, oder?
So, ihr würdet mich am liebsten verjagen mit diesem komischen Beispiel. Aber ich glaube, es ist klar, dass wir Durchsetzen von Prioritäten in unser Leben Ziele erreichen können und unser Leben entsprechend ausrichten können, oder? Ich glaube, das ist verstanden. Also, wenn wir wirklich glauben, wenn du wirklich glaubst, dass du in Jesus alles hast, dann kommt die Hingabe von ganz allein. Das, was wir verstehen müssen, ist nicht die Hingabe. Das, was wir verstehen müssen, ist nicht noch ein weiteres Buch über Hingabe zu lesen, noch eine weitere Predigt über Hingabe zu hören. Wenn du den Schatz gefunden hast, dann hast du ihn. Dann wirst du automatisch alles andere verkaufen. Das heißt, unser Ziel sollte es sein, diesen Schatz im Leben zu finden und überzeugt darin zu sein, dass er es wert ist. Das andere folgt automatisch. Jetzt sprechen wir von Ruhepausen. Das ist für mich persönlich ein wichtiges Thema geworden, weil ich viel unterwegs bin, leidenschaftlich und mal bin ich leidenschaftlich, mal schaffe ich Leid. Aber auf jeden Fall, ich bin ein recht aktiver Mensch und ich gönne mir wenig Ruhepausen. Also bei mir ist es halt so, ich bin ja auch ein Zuhörer und wenn ich etwas von Hingabe höre, ja klar, also irgendwas tun und so weiter, da bin ich immer ganz schnell dabei. Aber Ruhepausen, das ist so ein Thema, was, ich habe jetzt keine Zeit, zur Ruhe zu kommen. Ne? So dieses, ne? Wenn du so ein Mensch bist, dann ist das nächste Thema eher für dich. Für mich ist das Thema echt wichtig geworden, weil ich auch eine Zeit erlebt habe in meinem Leben, wo ich einfach nicht mehr konnte. Wo ich einfach gemerkt habe, mein Aktionismus, dieses ganze unterwegs zu sein, bringt mich halt genau von diesem Schatz weg. Also ich war so in Aktion, dass ich einfach vergessen habe, verlernt habe die Beziehung, die lebendige Beziehung zu Gott, dass ich einfach diesen Schatz verloren habe. Ich hatte nur noch die Kiste, aber der Schatz war schon weg. So ungefähr könnte man meine Beziehung mit Jesus beschreiben. Bis ich gelernt habe, Ruhepausen zu machen innerhalb dieser Hingabe, innerhalb dieser Arbeit. Vielleicht kennst du die Situation, nichts Ahnendes und dann macht dir das Leben plötzlich einen Strich durch die Rechnung. Also etwas Unerwartetes passiert und das Leben entscheidet für dich auf einmal, bang, ab jetzt läuft es anders. Menschen, die plötzlich krank geworden sind, die haben sich nicht ausgesucht. Die haben gesagt, am 16. August oder wie, irgendwie werde ich krank oder das plane ich mal. Nein, die werden einfach plötzlich krank. Oder Menschen, die sterben oder so, ne? Die meisten planen es nicht. Auch wenn eine längere Krankheit vorausgeht, ist es egal. Man plant es halt trotzdem nicht. Plötzlich passiert etwas, meine ich nicht, du bist am Buffet und plötzlich bist du satt geworden. Also sowas meine ich nicht. Sondern ich meine eher so die negativen Sachen, wie zum Beispiel, du hast eine Arbeit verloren, obwohl du eigentlich geplant hast, ein Haus zu kaufen oder ein Auto zu kaufen, also irgendeine Anschaffung, und plötzlich hast du Arbeit verloren. Keine gute Sache. Du bist plötzlich krank geworden, obwohl du eigentlich in Urlaub wolltest. Auch wenn es einfach nur eine Grippe ist. Also du weißt, du wirst wieder gesund, aber du kannst halt nicht in Urlaub fliegen. War eigentlich anders geplant. Ist jetzt doof gelaufen. Letzte Woche Sonntag habe ich mich noch mit einer Frau bei uns aus der Gemeinde unterhalten. Alles super, ist braun gebrannt. Ich habe noch mit ihr gesprochen. Hey, wow, wart im Urlaub? Nee, im Garten, dies, das, jenes. Zack, am Montag erfahre ich, sie hat eine Not-OP, liegt auf der Intensivstation. Mittlerweile hat sie 2 OPs gehabt. Ich habe sie gestern im Krankenhaus besucht. Unerwartet. Steht auf der Messerschneide zwischen Leben und Tod, liegt auf der Intensivstation. Verstehst du? Letzten Sonntag habe ich sie noch gesehen. Weil ich will niemandem Angst machen. Ich sage nur, das Leben kommt manchmal anders, als wir planen. Ja, es passieren Dinge. Du bist vielleicht plötzlich schwanger geworden, obwohl du es anders geplant hast. Also hast irgendwelche Pläne noch gehabt und auf einmal kommt ein Kind dazwischen oder sowas. Eine Beziehung zerbricht vielleicht zu einem Partner, mit dem du Pläne hattest. Oder jemand stirbt und du hast nicht damit gerechnet. Ob es ein Partner ist, ein guter Freund, eine Freundin, ein Kind, ein Elternteil, egal. Also das Leben passiert. Wir müssen aber nicht immer warten, bis das Leben uns anhält, sondern wir können auch bewusst bremsen. Manchmal passieren Dinge, damit wir zur Ruhe kommen, aber lass es uns nicht so weit passieren. In solchen Fällen kommen Menschen tatsächlich zur Ruhe. Also ich weiß nicht, ob du solche Situationen erlebt hast, aber wenn du gerade irgendwo im Stress bist und irgendetwas in der Art, was ich gerade aufgeschrieben, erzählt habe, Arbeit verlieren, jemand Bekanntes, Verwandtes verlieren oder sowas, auf einmal ist alles andere egal. Der Mann, von dem ich gesprochen habe, dessen Frau ins Krankenhaus ging, der hat die letzte Woche nicht gearbeitet. Das war ihm egal, er ist so ein richtiges Arbeitstier, ne? Und es war ihm alles egal, er hat die ganze Woche nicht gearbeitet. Hat sich beurlauben lassen, es war ihm einfach vollkommen egal. Seine Frau ist im Moment wichtiger. Aber muss uns das Leben bremsen oder können wir das ab und zu auch mal selber machen? Ich glaube, das können wir selber. Indem wir, wie schon auch bei der Hingabe, einfach Prioritäten in unserem Leben setzen. Übrigens ist Burnout keine Frucht des Geistes. Nur so am Rande bemerkt. Ne? Wie können wir entschleunigen? Wie geht das, dass Menschen, du kennst dich selber als ich. Wenn ich von Ruhepausen spreche, musst du wissen, wer du bist, wo du bist, wohin du möchtest und wie du dahin kommst. Wenn du gerade, wie schon gesagt, die letzten 2 Jahre am Chillen warst, dann hör jetzt einfach nur weg. Ist nichts für dich. Du hast lange genug gechillt, du hättest bei Hingabe hören müssen, wo es um Hingabe ging. Der Zug ist jetzt abgefahren, musst dir die Aufnahme anhören. Ich spreche jetzt von Ruhepausen und das ist für die Leute, die bis über beide Ohren vielleicht sogar in Stress sind und in völliger Hingabe leben. Für die ist das. Also, wie können wir entschleunigen? Wo machen wir Abstriche, wenn wir sie machen müssen? Einfach ein praktisches Beispiel. Du willst Sport machen. Oder, besser noch, du musst Sport machen. Dein Arzt hat gesagt, wenn du nicht 2 Stunden in der Woche Sport machst, bist du tot. Einfaches Beispiel. Mit dem Tod funktioniert alles immer viel besser, dann sind die Menschen hellwach. Also, ein Arzt sagt dir, du musst in Zukunft 2 Stunden pro Woche Sport machen, ansonsten kann er nicht garantieren, dass du in einem Jahr noch am Leben bist. Eine klare Ansage, also ich wäre dabei mit 2 Wochen Sport, um dann noch ein bisschen länger leben zu können. Also ich würde auf meinen Arzt hören, hat er gesagt, alles klar, machen. Die Frage ist, wie werden diese 2 Stunden gemacht? Der Arzt hat nämlich nicht gesagt, dass du jetzt auf einmal irgendwie 2 Stunden mehr in der Woche hast zu diesen 24 Stunden, die wir täglich haben. Hat er nicht gesagt. Er hat gesagt, die 2 Stunden musst du dir irgendwo nehmen. Die Frage ist, wie ich schon sagte, manchmal bremst uns das Leben. Die Frage ist, was wird hier gebremst? Es wird passieren, das garantiere ich dir. Diese 2 Stunden werden weg sein, aber ich weiß nicht woher. Wo werden die in deinem Leben verschwinden? Die werden dort verschwinden, wo du am wenigsten Priorität drauf hast. Dort werden sie verschwinden. Ganz einfach. Ich zähle ein paar Sachen auf. Könnte es Familie sein? Also wirst du vielleicht weniger Zeit mit deiner Familie verbringen? Kinder, Eltern, Schwiegerkinder, Enkelkinder, keine Ahnung, irgendwas. Also weniger Zeit automatisch, weil dir das weniger bedeutet vielleicht? Wirst du vielleicht weniger deinen Hobbys nachgehen? Weniger, ja, halt das, was du gerne machst, womit du dich gerne beschäftigst. Wirst du davon 2 Stunden verlieren oder bedeutet es dir viel, deinem Hobby nachzugehen? Das wird darüber entscheiden. Wo werden diese 2 Stunden entstehen? Vielleicht ist es der dringende Papierkram. Steuererklärung, Rechnungen bezahlen, Haushaltsbuch führen, keine Ahnung. Vielleicht ist es das, ich weiß es nicht. Oder vielleicht die stille Zeit. Ja. Vielleicht anstelle in der Bibel zu lesen oder im Gebet zu sprechen oder so, wirst du Sport machen in der Zeit und sagst, ich werde dann im Gedanken weiter beten. Möglich, ja, aber dann weiß ich schon mal, wo deine Priorität nicht liegt. Vielleicht wirst du dann einen Gottesdienst ausfallen lassen, um dann Sport machen zu können. Vielleicht sind es Aktivitäten in der Gemeinde. Du wirst dich aus einigen Besprechungen herausnehmen, weil du sagst, ich muss zum Sport. Vielleicht. Vielleicht sind es Freunde, wo du sagst, oh, heute Abend kann ich nicht, heute muss ich zum Sport. Oder ist es die persönliche Entspannung, dass du sagst, oh, ich habe schon gestern ausgeruht und bin zwar nicht fertig geworden, aber ich ruhe mich heute nicht aus. Vielleicht. Vielleicht hast du das mit den Ruhepausen nicht gelernt und bist so ein Mensch wie ich, der sich keine Ruhepausen gönnt. Und die werden dann über Bord fallen. Wenn du diese Entscheidung nicht bewusst triffst, woraus, also was du weniger machst, wird es das Leben für dich treffen. Ich habe eine Beispielgeschichte darüber gelesen. ein Mann geht durch den Wald, trifft einen Waldarbeiter, der wie verrückt am Sägen ist. Als er näher kommt, merkt der Mann, Entschuldigung, deine Säge ist stumpf. Der Mann, ohne aufzugucken, sägt einfach weiter und sagt, lass mich in Ruhe, ich muss sägen, ich habe keine Zeit, die Säge zu schärfen. Blödsinn, oder? Ich meine, alle wissen, die wenigsten kennen sich wahrscheinlich mit diesem Holzzeug aus, ich auch nicht, ich bin Metaller, aber es ist klar, dass auch der Waldspaziergänger gesehen hat, wenn die Säge stumpf ist, wird das nichts. Es macht viel mehr Sinn, die Säge zu schärfen und dann weiterzumachen. Du bist viel schneller, viel besser, viel effektiver. Genau das Gleiche trifft für Ruhepausen zu. Wenn du sie dir nicht gönnst, wenn du so bist wie ich und sie dir nicht gönnst, bist du selber schuld. Aber wenn ich mir diese Ruhepausen nicht gönne, bin ich dann mehr oder besser als Gott selbst, der Ruhepausen brauchte? Er hat 6 Tage gearbeitet und am 7. Tag hat er ausgeruht. Jesus hat sich immer wieder stille Zeiten gesucht, also eins der Beispiele habe ich in Lukas 5, 16. Jesus aber zog sich immer wieder in die Einsamkeit zurück, um zu beten. Immer wieder, nicht einmal, immer wieder hat er das gemacht. Er hat Ruhepausen gebraucht. Wer bist du, dass du sie nicht brauchst? Wer? Wichtig dabei zu bemerken ist, Gott, als er die Welt erschaffen hat, hat er 6 Tage gearbeitet und einen Tag geruht. Nicht andersrum. Ja? Das gilt an die Chiller, die sehr viel ausruhen. Für diejenigen ist das Thema Hingabe wichtig. Nicht verwechseln. Wenn du so viel in Gott ruhst, dann ist heute für dich das Thema Hingabe drin. Lass dich nicht betrügen. Lass dich nicht betrügen. Es geht um dich. Es geht nicht um mich. Du brauchst nicht auf mich gucken und ja, der macht es ja selbst nicht richtig oder so. Ja, ich weiß, meine Herausforderungen sind die Ruhepausen, weiß ich. Vielleicht ist es bei dir andersrum. Du entscheidest heute, wo du stehst, wohin du möchtest und wie du dahin kommst. Wichtig ist also, dass wir da einen Ausgleich schaffen aus Hingabe und Ruhepausen und aus dieser Ruhepause dann wieder in die Hingabe kommen und aus der Hingabe uns hin und wieder Ruhepausen gönnen, um wieder in die Hingabe zu kommen. Das ist ein Zusammenspiel, wie es Gott geschaffen hat. Er hat es vorgelebt und wir machen es einfach nur nach. Eine Zusammenfassung. Sei ehrlich zu dir selbst. Ich habe über Hingabe und über Ruhepausen gesprochen. Was davon betrifft dich? Wo ist deine Baustelle? Wenn du gut zugehört hast, hast du sie wahrscheinlich gefunden. Wo ist deine Baustelle? Wo hapert's? Wo juckt's? Wo stehst du gerade? Wo willst du hin? Und wie kommst du dahin? Ich habe einige praktische Sachen gegeben, wie du diese Dinge, zu denen du dich entschieden hast, wo du Prioritäten setzt, wie du dahin kommst. Brauchst du mehr Hingabe oder mehr Ruhe? Die Fragen an diejenigen, die meinen, dass sie keine Hingabe bräuchten, dass sie genug haben. An die habe ich 3 Fragen. Wobei fällt es dir schwer, Gott wirklich alles zu übergeben? Wobei? Was ist es? Wobei fällt es dir schwer, Gott wirklich alles zu übergeben? 2. Was würde sich in deinem Leben verändern, wenn du Gott wirklich alles anvertraust? Wie schlimm wird's? Und 3, in welchen Bereichen deines Lebens möchtest du mehr Gottes Willen zulassen? Oder anders gefragt, was wirst du als nächstes praktisch tun? Deine Prioritäten setzen. Wir sind nicht in der Kirche, weil wir irgendetwas wissen wollen. Wissen tun wir genug. Ich zumindest. Ich weiß genug, ich tue nur nicht mal die Hälfte. Vielleicht geht es dir auch so, ich weiß nicht. Was wirst du als nächstes praktisch tun, um Hingabe in deinem Leben zu fördern? Die Frage an diejenigen, die sich mit Ruhepausen beschäftigen und merken, Ruhepausen ist echt eine Herausforderung für mich. An die eine Frage oder drei Fragen. Wann hattest du das letzte Mal eine echte Ruhepause mit Gott? Als Jesus sich, wir haben es gelesen, Jesus aber zog sich immer wieder in die Einsamkeit zurück, um mit Gott zu reden. Gemeinschaft mit Gott. Nicht einfach nur Ruhepausen, sondern Ruhepause mit Gott. Wann hattest du das letzte Mal eine echte Ruhepause mit Gott? Wenn du das nicht findest, brauchst du Ruhepausen. Ganz einfach. Zweitens. Wo kannst du konkret Ladezeit in deinem Alltag einbauen? Ruhepausen sind Ladezeiten, wo ich wieder auftanken kann, wo ich wieder laden kann. Drittens. Was musst du loslassen, um wieder aufzutanken? Was ist es, was dich beschäftigt? Prioritäten setzen. Und wann wirst du damit anfangen? Wenn du das nicht festlegst, wird es nie passieren. Wenn du nicht deine Säge zur Seite legst und sie anfängst zu schärfen, wird es nie passieren. Wirst du immer weiter arbeiten. Zum Thema Ruhepausen habe ich eine praktische Einheit, die jetzt kommt. Weil ich hier in der Gemeinde nicht fremd bin, aber zumindest kennen mich die meisten nicht ganz so gut. Und mir zu vertrauen, das, was ich gleich vorhabe, ist vielleicht schwer, weil es etwas Spirituelles, etwas Besinnliches ist und du kannst dich vielleicht nicht darauf einlassen, wenn ich sage, schließ jetzt die Augen und mach dies und das, vielleicht komme ich und klatsch dir ein oder so. Ich meine, ich würde es verstehen, wenn du mit mir nicht raus bist. Okay, deswegen machen wir es so. Ich lese gleich einen Text, was wir machen möchten. Du hörst es dir einfach an, mit geöffneten Augen, geöffneten Sinnen und überlegst, ob das etwas für dich ist. Wenn ja, dann machen wir das Ganze anschließend nochmal. Wir gehen Punkt für Punkt, genauso wie ich es vorgelesen habe, dann durch und du kannst entscheiden, ob du das mitmachst oder nicht. Okay? Ich spreche von Ruhepausen und von einer praktischen Einheit, die wir gleich machen. Der Sinn dieser praktischen Einheit, das habe ich aus einem Buch, weil ich mich viel mit Ruhepausen beschäftigt habe, das ist ein Ding, was ich brauchte, habe ich mich mit Ruhepausen beschäftigt, habe Bücher gelesen und so weiter und habe einige praktische Dinge für mich herausgefunden, die ich machen kann. Das habe ich aus einem Buch. Da ging es auch darum, um Wachstum und wie man dann in eine Ruhepause kommen kann, um tatsächlich geistlich zu wachsen. Das dann vielleicht auch zu einer Gewohnheit zu machen und immer wieder zu wiederholen. Ich lese erstmal einfach nur, wir machen nichts davon. Das ist beim zweiten Durchgang. Zünde eine Kerze an als Zeichen für die Gegenwart Gottes und seine Fähigkeit, jede Situation zu verändern, so wie die Sonne jeden Ort erhellen kann. Die Kerze steht einfach als Symbol für Gott, der jede Situation und jeden Ort erhellen kann. Es ist keine Kerze, die wir anbeten werden oder sonst irgendwas symbolisch. Werde ganz still für mindestens 30 Sekunden. Sage Dank in der Stille für das Geschenk des Lebens. Lenk deine Gedanken auf besondere Aspekte deines Lebens, die du in Dankbarkeit vor Gott bringen möchtest. Zum Beispiel deinen Körper, deine lieben Menschen um dich herum. Oder allgemein die Schöpfung oder die menschliche Kreativität oder materielle Güter, über die du dich freust. Oder dein Staunen über all dies. Fasse all das nicht in Worte, halte Gott einfach deine Gedanken hin. Hilfreich ist, wenn du bequem sitzt, die Hände liegen auf den Handflächen, nach unten auf dem Oberschenkel. Formuliere nun bewusst in Worten, was du loslassen möchtest. und gib es in die Hände Gottes ab. Beobachte dabei, wie deine Hände locker werden und du die Sorgen loslässt. Sobald du die Sorge nicht mehr krampfhaft festhältst, hat sie dich auch nicht mehr im Griff. Lass los, als das, all das, was dir Sorgen macht und dich niederdrückt. Empfange von Gott nun das Geschenk seiner Gegenwart, seiner Gnade und seiner Güte. Dazu drehst du die Hände, sodass sie nun mit den Handflächen nach oben auf deinem Oberschenkel liegen. Und nenne beim Namen, was du von Gott geschenkt bekommen möchtest. Der heilige Augustinus formulierte: Gott gibt dort, wo er offene Hände findet. Bitte Gott um das, was du von ihm empfangen möchtest. Um seine Weisheit, seine Kraft, Vergebung, seinen Mut und so weiter. Benutze hier nur einzelne Worte oder höchstens einen Satz. Danke, Jesus, für dieses Thema. Es sind für mich, für mein Leben nicht zwei unterschiedliche Themen, sondern eins. Hingabe inklusive Ruhepausen.